Der Petrus schreibt, 1. Petrus 2, 2 und 3, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also seid begierig nach dieser unverfälschten Milch. Seid begierig wie neugeborene Kinder. Und jeder weiß wahrscheinlich, wie ein neugeborenes Kind nach Milch gierig ist. So sollen wir nach dem Wort Gottes begierig sein, nach dieser unverfälschten, vernünftigen Milch, weil wir sie brauchen, dass wir wachsen zur Rettung, zu den Segnungen. Also nicht, dass jemand meint, zur Rettung gerettet zu werden, sondern gerettet sind wir durch die Wiedergeburt. Aber dass wir wachsen hinzu, dass diese Rettung die Segnungen auch in unserem Leben immer mehr hervorbringt. So ist es gemeint. Also seid begierig nach dieser unverfälschten Milch. Und da ist ja dieses Skype schon ein Riesenvorteil, dass wir das machen können, weil wir einfach nicht über 200 Kilometer fahren können, weil wir einfach so weit auseinander sind, dass wir nicht dauernd hin und her fahren können, was mich eigentlich immer ein bisschen betrübt, aber es geht halt einfach nicht. Bin ja auch selber berufstätig und selbstständig, kann man nicht einfach ja, so mir nichts, dir nichts, alles liegen und stehen lassen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen und verstehen. Und darum machen wir das halt so regelmäßig mit unserem Skype-Hauskreis. Ich kann euch das Wort predigen. Ihr könnt es begierig aufnehmen, damit ihr wachst in der ganzen Sache. Ich kann immer mal wieder beten, wenn der Hut brennt oder auch so zwischendurch. Aber mehr ist einfach in dieser Zeit momentan einfach nicht drin. Aber irgendwo kommen wir schon wieder mal persönlich zu euch oder ihr zu uns. Irgendwie schaffen wir es dann schon mal wieder, jetzt dann Frühjahr oder Sommer, oder? Irgendwie werden wir es hinkriegen. Okay, es geht heute darum, dass das Blutopfer von Jesus im Himmel erhört wurde. Und Jesus hat eben mit seinem Blut eine Verbindung geschaffen zwischen Gott und den Menschen, zwischen Himmel und Erde. Paulus schreibt im 1. Timotheus 2, 5 und 6, einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als Zeugnis zur rechten Zeit oder ja, als Beweis zur rechten Zeit, könnte man vielleicht sagen. Der Mensch Christus Jesus, der gleichzeitig Gott war und ist, der war ein Mittler zwischen Gott und Mensch und ist er immer noch. Er vermittelt immer noch zwischen Gott und den Menschen. Und das kann er tun, weil er Mensch ist und weil er Gott ist. Er ist auf beiden Seiten das Vollkommene. Er ist Mensch geworden, hat seine Göttlichkeit abgelegt, ist aber dann wieder in den Himmel aufgefahren, hat seine Göttlichkeit auch wieder angezogen. Aber das tat er, nachdem er Lösegeld für uns bezahlte. Ich habe gerade gelesen, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Für uns ist Lösegeld bezahlt worden. Das ist eine feine Sache. Für uns, ja, für Jesus war es eine harte Sache, weil er sein Leben, sein Blut gegeben hat als Lösegeld, um unseretwillen. Und für uns ist das eigentlich eine riesengroße Gnade, wo wir eigentlich nur Danke sagen können. Auf jeden Fall macht hier der Paulus eine sehr eindeutige Aussage. Für dich, für mich, für uns ist Lösegeld bezahlt worden. Darum sind wir die Erlösten. Weil wir losgekauft wurden, herausgelöst, könnte man sagen, herausgekauft aus diesem Sündendasein oder Sünderdasein, aus dieser Trennung von Gott. Das Opferlamm Gottes, Gott hat ja da ein Opferlamm gebracht, ja, so wie früher eben dieses Tieropfer gebracht wurde, das ja nur eine Bildersprache war, auf das Echte hin. Das haben nicht Menschen gebracht, es hat Gott gebracht, dieses Opfer. Gott hat seinen Sohn für uns geopfert und damit hat er bezahlt, hat er Lösegeld bezahlt, weil er für uns zur Sünde wurde, damit wir nicht mehr als Sünder dastehen. Er hat bezahlt, jetzt sind wir frei, freigekauft. Ja, wenn Lösegeld bezahlt wird, wenn du das mal als Beispiel nimmst, der Entführer hat ein Kind entführt, dann kriegt er 1 Million Lösegeld und dann läuft das Kind wieder nach Hause. Freigekauft, losgekauft mit Lösegeld. So können wir das wunderbar vergleichen. Das Lamm Gottes hat uns erlöst, herausgelöst aus der Sünde. Dann sagt auch schon der Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Sünde Adams hat er weggenommen, dass er diese Sünde war, die das Problem bewirkt hat. Oder man könnte vielleicht auch sagen, er hat die Sünde von der Welt weggenommen mit seinem Opfer, weil er zur Sünde wurde, sagt uns 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, Jesus kannte keine Sünde, er tat keine Sünde, er hatte auch nicht die Erbsünde von Adam drin, weil er nicht aus Adam gestammt ist, sondern als Gottes Sohn war. Und trotzdem wurde er für uns zur personifizierten Sünde gemacht, hat mit uns getauscht, damit wir personifizierte Gerechtigkeit würden oder geworden sind in ihm. Und so hat er uns mit diesem einem Opfer, sagt uns Hebräer 10, 14, für immer vollkommen gemacht. Nicht nur einmal oder, ja, wie manche meinen, für die Sünden vor der Bekehrung und dann nach der Bekehrung geht es wieder nach dem Gesetz oder so. Nein, für immer hat er uns vollkommen gemacht. Denn er hat ja die Sünden schon auf sich genommen, als wir noch nicht einmal gelebt haben, von wegen, dass wir da schon gesündigt hätten, oder? Wir haben früher gesagt, da bist du noch mit den Mücken geflogen. Ja, man müsste die Mücke schon gesündigt haben. Ja, das geht halt einfach nicht. Aber wir sehen hier, das Evangelium ist so gut, so toll. Es ist ein vollkommenes, perfektes Opfer, das was Gott da gebracht. Und das hat völlig ausgereicht. Ja, ein kostbares Blutopfer. Ein Lamm ohne Fehler und Flecken, sagt uns der Petrus. 1. Petrus 1, 19. Ein Lamm ohne Fehler und Flecken. Das ist kostbare Blut Christi, wurde für uns als Opfer gebracht. Makellos war dieses Lamm, sündlos. Es war ja schon im Alten Testament so, wenn die ein Lamm gebracht haben zum Opfern, dann musste das ein perfektes Lamm sein. Es darf nicht irgendwo einen Fehler haben, einen Bruch oder ja, keine Ahnung, irgendeine Krankheit oder sonst was. Sonst hat der Priester gesagt, das nehme ich nicht an, das ist nicht gut genug. Und so wäre es auch mit dem Blut von Jesus gewesen, wenn er Sünder gewesen wäre. Dann wäre das Opfer nicht gut genug gewesen, um uns zu erlösen. Dann könnte dieses ein sündiges Blut könnte nicht unser Gewissen reinigen, wie Hebräer 9,14 sagt, lese ich mal vor. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, ich habe in Klammern Gesetzeswerken dazu geschrieben, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Also dieses Blut, ja, das hat er dargebracht, damit er unser Gewissen, unser Herz, unsere Seele, unser Innerstes reinigt von toten Gesetzeswerken, von dem Versuch, irgendwas tun zu müssen oder zu opfern oder zu leisten, um Gott zu gefallen, um gerechtfertigt zu werden. Dieses Blutopfer von Jesus, das macht es für uns oder hat es für uns gemacht. Dieses perfekte Blutopfer hat uns von aller Sünde gereinigt. Das ist oft so schwierig, vor allem für Leute, die früher im religiösen Sumpf gesteckt sind, dass das durchdringt. Ja, man weiß es im Verstand, aber das reicht nicht. Es muss eine völlige Überzeugung werden, damit keinerlei Sündenbewusstsein oder Sünderbewusstsein mehr im Herzen aufkeimt und du dich verdammt fühlst, schlecht fühlst oder irgendwas dich anklagt. Deine und meine und die Sünden der Welt wurden auf dieses Lamm, auf Jesus übertragen. Punkt. Wenn ich jetzt dieses Bild vom Alten Testament hier nochmal aufgreife, da war es so, dass durch das Auflegen der Hände und das Bekennen der Sünden diese Sünden auf dieses Lamm, auf dieses Tier übertragen wurden. Ich lese mal 3. Mose 16 ab Vers 21. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen und nach all ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. So, dieser Ziegenbock hat die Sünden aufgelastet bekommen und ist in die Wüste geschickt worden. Dann hat der Mann da rausgeführt und dort ist er dann gestorben. Und die Sünden hat er weggetragen. So hat es dann Jesus für uns getan. Er wurde auch aus dem Lager, aus Jerusalem letztendlich rausgetrieben, den Kreuzweg auf den Berg Golgatha hinauf, um dort mit der Last unserer Sünden zu sterben. Das hat Jesus für uns getan. Aber wir müssen heute nicht mehr da irgendwo hingehen. Ja, können wir auch nicht, müssen wir Zeit reisen können, 2000 Jahre zurück, damit wir unsere Sünden auf diesen Jesus legen könnten. Wir tun das heute im Glauben, wenn wir hinschauen auf dieses Kreuzeswerk, auf Jesus. Und das reicht für uns aus. Es muss auch nicht irgendwie wieder ein Tier geschlachtet werden und Blut vergossen werden und Blut irgendwo hingesprengt werden. Heutzutage im Neuen Bund ist das ganz eine andere Sache. Und wir können eben das alles im Glauben nehmen. Jesus war nicht bloß das Opfer, er war nämlich auch der Hohepriester, oder ist es jetzt für uns. Wenn ich jetzt Hebräer 9, 11 und 12 mal lese. Christus aber ist gekommen als Hohepriester, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Da sehen wir schon wieder das Wort ewig. Nicht zeitlich befristet, sondern ewig gültig ist unsere Erlösung. Und Jesus hat eben als Hohepriester sein eigenes Blut mit in den Himmel gebracht, um es dort als Opfer zu bringen, so wie der Hohepriester im Alten Testament in das Allerheiligste ging, einmal im Jahr, und hat da dieses Blut mit seinem Isop-Büschel da alles besprengt. So ist Jesus in das wahre Heiligtum, in den Himmel gegangen, mit seinem kostbaren, sündlosen, reinen, heiligen Blut und hat dort für uns eine ewige Erlösung erworben. Dieses Blut wurde angenommen und deshalb sind unsere Sünden gesühnt. Man hat im Himmel festgestellt, dieses sündlose Blut. Man hat festgestellt, das Opfer war makellos. Und darum wurde das auch angenommen. Wie ich vorher schon sagte, hätte Jesus eine Sünde in sich gehabt, wäre es einfach nicht gut genug gewesen, wäre dieses Blut nicht angenommen worden, abgelehnt, und wir müssten ja sozusagen mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Aber es war halt einfach nicht so. Darum ist für uns alles erledigt, wie wir glauben. Ja, für die Ungläubigen ist es eine andere Sache. Wenn sie zum Glauben kommen, ja, wenn sie es ablehnen, bleiben sie ihren Sünden und im Tod. Hebräer 9,26b sagt uns, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Das ist ein Ausdruck. Durch sein Opfer hat Jesus die Sünde aufgehoben. Aber leider reiten so viele Christen immer noch auf der Sünde rum und meinen, sie hätten gesündigt und sagen den anderen, du bist der Sünder. Es wird von der Kanzel gepredigt, ihr Sünder, es werden die Gebote gepredigt, und wenn du es übertrittst, wird einmal irgendjemand gesagt, jetzt mal, wenn du sündigst, ist es wieder ein Schlag auf so einen Nagel, mit dem Jesus da ans Kreuz genagelt worden ist. Wenn das so wäre, bei den Milliarden, zig Milliarden Sünden, die jährlich oder täglich auf der Welt geschehen, dann wäre von dem Nagel und von dem Kreuz und von der Hand nichts mehr übrig, wenn da jetzt mal draufgeschlagen worden wäre. Ne? Also das sind so blöde Aussagen, die lässt sich irgendein Religiöser einfallen und dann gibt es keine bessere nicht, als sie das den nachplappernden Zeug. Das ist ein großes Problem in der Christenheit. Es wird so viel nachgeplappert und nicht geschaut, was tatsächlich in der Bibel steht. Aber wir müssen uns auf die Bibel stützen, auf die neutestamentlichen Aussagen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Auf dieser Milch sollen wir begierig sein, damit wir eben wachsen zur Rettung, zur Segnung, um immer freier zu werden und nicht immer wieder gepiesackt werden vom Feind, bedrängt und beraubt und geschlagen. Nein, wir sollten oben auf sein, und das geschieht, wenn wir begierig sind nach der Wahrheit, weil die Wahrheit macht uns frei, und Freiheit ist doch eine ganz schöne Sache. Und eine Wahrheit ist eben, dass das Blutopfer Jesu die Sünde aufgehoben hat und damit auch das Gesetz aufgehoben hat. Weil das Gesetz hat uns immer angeklagt. Du hast das getan, du hast jenes nicht getan und so weiter. Das Gesetz ist sonst nichts wie eine Anklageschrift. Und das hat Jesus aufgehoben. Wo kein Gesetz ist, gibt es auch keine Übertretung, sagt die Schrift an einer anderen Stelle. Oder? Ist ja ganz klar. Hebräer 10, 17 und 18 sagt uns, ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt oder braucht es kein Opfer für die Sünde mehr. Das ist ja sowas von toll, was in der Bibel steht, im Neuen Testament steht es. Und ich kriege manchmal richtig die Krise, wenn ich mir dann wieder was anhöre. Und dauernd predigen die Prediger von irgendwelchen Schriftstellen aus dem Alten Testament. Die kann man mal ein bisschen dazu nehmen, ja, um das Neue Testament zu bestärken oder dass das schon ein Hinweis darauf war, wie jetzt auch hier der Vers 17, der bezieht sich auf eine Stelle im Alten Testament, wo er sagt, ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Aber es ist das Neue Testament, der neue Bund für uns gültig. Und da ist, und wo es Vergebung dieser Sünden ist, heißt es, hier braucht es kein Opfer mehr. Also wir brauchen nichts mehr opfern. Ja, selbst wenn der Pfarrer in der Kirche Opferung hält, ist es überflüssig, weil ein Opfer hat ausgereicht. Es braucht kein Opfer mehr. Ja, sagt vielleicht wieder einer, aber die Bibel sagt ja, dass man Dankopfer und ein Lobpreisopfer bringen sollen. Ja, kann man auch als Opfer bezeichnen, aber es hat nichts mit dem Sündenopfer zu tun. Ja, oder wenn jemand sagt, wir geben unseren Leib als Opfer hin, ist auch in Ordnung, weil wir ihm dienen wollen, weil wir ihm lieben, aber für diese Sünde braucht es kein Opfer mehr, es ist ein für alle Mal erledigt. Dieses Opfer von Jesus hat vollkommen ausgereicht. Für alle Zeit, für die, die an ihn glauben. Ja, das ist der Unterschied. So können wir den Vers Epheser 1,7 so wunderbar nehmen und verstehen, wo er schreibt, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und dann sagt er, was wir da haben? Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben durch sein Blut Vergebung für all unsere Sünden. So groß und so reich und so herrlich ist seine Gnade. Große Gnade. Ja, Gott hat große Gnade für uns. Nicht billige kleine Gnade. Oder gerade noch so Gnade. Wenn du recht brav bist, kriegst du Gnade oder so. Er spricht hier vom Reichtum seiner Gnade. Und es ist wirklich ein Reichtum. Weil selbst wenn sich der schlimmste Sünder bekehrt, würde dieser Reichtum seiner Gnade ausreichen, um all seine schlimmen Sünden wegzuwaschen und zu vergeben. Was für einen menschlichen Verstand dann oft schon ein bisschen problematisch ist. Aber wenn man es aus der Sicht Gottes nimmt und aus der Sicht der Blickrichtung auf dieses Blutopfer, dann kann man es verstehen. Das hat einfach ausgereicht. Jesus hat sich für uns verwendet, sagt Römer 8, 34. Und er tut es immer noch. Er ist immer noch unser hoher Priester. Er verwendet sich mit seinem eigenen Blut in alle Ewigkeit für dich und für mich. Deshalb hat die Sünde keine Macht mehr und auch der Tod keine Macht mehr über uns, weil Jesus mit seinem Blut sich ewig für uns verwendet. Gott hat sozusagen dieses Blut erhört. Dieses Blut hat für uns Fürsprache getan, für uns, damit wir nicht verdammt würden, damit unsere Sünden uns nicht umbringen sozusagen. So hat dieses Blut für uns Fürsprache getan. Und Gott hat dieses Blut, diese Fürsprache des Blutes angenommen und erhört. Er war nicht im Himmel und gesagt, es ist schon schön, dieses Blut, aber die Leute sind so böse, das reicht mir jetzt nicht. Nein, es wurde angenommen, es war einfach perfekt. Es konnte eigentlich gar nicht abgelehnt werden. Warum? Weil Jesus sündlos war und damit ist sein Blut sündlos. Und dann gibt es nichts daran auszusetzen. Und er hat es gebracht als Opfer. Hätte er es nicht gebracht, okay, dann war es wieder was anderes. Aber Jesus war gehorsam, heißt es in der Schrift, bis zum Tod am Kreuz. So sehr hat er uns geliebt, dass er das auf sich nahm, dieses Martyrium als Mensch. Ja, hat es als Mensch, so wie du und ich, auf sich genommen. Und wenn du das ein bisschen vor Augen malst, dann kannst du, na, ich weiß nicht, ich glaube, kann man sich gar nicht ausmalen, welche Qualen es waren, die Jesus für uns da durchgemacht hat, aber er hat es einfach getan. Er hat es durchgezogen. Ja, aber um der Freude willen, die vor ihm lag, heißt es in meiner Schrift. Er wusste, wenn er das durchzieht, dann gibt es Freude, weil dann führt er viele Söhne zur Herrlichkeit. Dann kriegt Gott viele, viele, viele Söhne durch den Glauben an ihn und an sein Blut. Das war sein Bestreben und seine Liebe zu uns, dass wir nicht in die ewige Verdammnis, in die Hölle gehen müssen, sondern eben in der Erlösung, in seiner Herrlichkeit sein dürfen, zu aller Zeit. Er wusste, wenn er das tut, sich selber opfert, dann hat es einen Sinn, dann erfüllt es seine Aufgabe. Ja, dieses Blut bezeugt dann unsere Unschuld. Dieses Blut, das spricht für uns, können wir sagen. Der Hebräerbrief sagt uns, dass es besser redet als das Blut Abels. Hebräer 12, 24. Also dieses Blut spricht für uns, es ist Fürsprache für uns, es spricht für uns Vergebung, Rechtfertigung, Heiligung, Heilung, Segen und so weiter. Wie gesagt, Jesus hat es vermittelt. Er war der Mittler oder ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Vermittler, der Vertreter, er vertritt uns bei Gott und er vertritt aber auch Gott bei uns. Ja, er steht einfach da als Bindeglied dazwischen. Und da hat er für uns, ja, ich muss sagen, wie der Trump, einen guten Deal ausgehandelt. Einen guten Deal. Das ist das Neue Testament, wir haben ja so viel jetzt schon drüber geredet. Wenn du drüber nachdenkst, es ist wirklich ein guter Deal. Das Blut spricht für uns. Es sagt, es ist bezahlt, es ist vollbracht. Es wurde für uns im Himmel eine Zahlung geleistet. Lösegeld. Ja, nicht eine Rate und nicht schon eine Anzahlung. Den Rest müssen wir dann selber noch abstottern oder so. Nein, es wurde der volle Preis bezahlt. Und das bedeutet für uns Erlösung, Rechtfertigung, Vergebung. Es bedeutet Gnade, es bedeutet Liebe, Frieden, Freiheit. Was noch? Es bedeutet Durchbrüche, wenn wir beten, Heilungen, alle möglichen Segnungen. Es bedeutet aber auch, dass wir Autorität und Kraft von ihm haben. Und was ganz wichtig ist, der Satan hat wegen diesem Blutopfer kein legitimes Recht mehr an uns. Hat er nicht. Er übergeht es oft, er attackiert uns, er beschießt uns, das wissen wir, das erleben wir ja immer wieder. Aber wir müssen wissen, er hat kein legitimes Recht mehr wegen dem Blut. Weil es gibt auch schlaue Leute, die sagen, ja, aber wenn du da und da sündigst, dann gibst du dem Satan ein Recht. Nur wenn du das glaubst und nicht auf das Kreuz schaust, mag das schon stimmen. Darum sage ich ja immer, halte deinen Fokus auf das Kreuz, auf das Opfer, auf das Blut. Auch wenn du mal eine Sünde begangen hast, wenn dir mal der Hut hochgegangen ist sozusagen, dann wird dir vergeben, weil das ein Opfer auf Ewigkeit war. Und der Satan hat deshalb kein legitimes Recht mehr an dir. Ja, das hält deine Rüstung hoch, dieses Wissen drüber und Bekennen und Festhalten an diesem Blutopfer. Darum brauchen wir ja die Waffenrüstung Gottes, damit wir eben durch den Schild des Glaubens die feurigen Pfeile des Bösen abfangen und auslöschen können. Wenn wir es nicht abfangen und auslöschen mit diesen Wahrheiten, na, dann treffen sie uns. Dann kommt da so ein Zack-Gedanke und du hängst wieder irgendwie in der Luft oder irgendwas Dummes passiert und du weißt gar nicht, was dagegen tun sollst. Drum sei begierig nach dieser vernünftigen, unverfälschten Milch, damit wir stabil werden, damit wir stark werden, damit wir wissen, was wir jetzt entgegensetzen können, wenn der Feind uns attackiert. Und da ist erste Wahl, dass wir uns auf das Blut von Jesus berufen, das im Himmel angenommen wurde, das für uns bezahlt hat und Satan jegliches Recht an uns damit genommen wurde. Weil er hat ja nur wegen der Sünde ein Recht gehabt. Und da die Sünde gelöscht ist, ja, hat er kein Recht mehr. Das Anrecht auch gelöscht, ganz einfach. Wenn die Schuld getilgt ist, ja, ist auch im normalen Leben so, wenn deine Schuld getilgt ist, dann kann der Banker dir nichts mehr nehmen oder der Gläubiger. Wenn bezahlt ist, ist bezahlt. Und Jesus hat mit seinem Blut bezahlt und dieses Blut oder dieses ursprüngliche Wort im Alten Testament, Blut, Leben, Seele, das ist so ein ähnliches Wort. Oder ich kann es gar nicht sagen, auf jeden Fall heißt es in der Schrift, das Leben oder die Seele ist im Blut. Ja, das hängt ja zusammen. Jesus hat sein Leben, seine Seele für uns letztendlich gegeben. Und das ist der höchste Preis, der überhaupt bezahlt hätte werden können. Wenn du alles Geld und Gold und sonstigen Wertgegenstände dieser Welt zusammen aufwiegen würdest, wäre lächerlich. Du musst sagen, Gott selbst, der Sohn Gottes selbst, der alles geschaffen hat, was geschaffen wurde, er wurde für uns als Lösegeld eingesetzt. Der ganze Reichtum, den die Menschen haben, das ist alles eine Erschaffung von Jesus. Das heißt in der Schrift, durch ihn und für ihn ist alles geschaffen worden, was geschaffen ist. Ja, wir dürfen es bloß benutzen. So wertvoll ist dieser Jesus. Und er wurde für uns als Lösegeld eingesetzt. Ist auch so, wie man es manchmal ja sieht im Fernsehen, in einem Film, wo jemand so ein Held dann sagt, lass die Geiseln hier frei und nimm mich. Also ähnlich kannst du es vorstellen. Ja, lass die Frauen und die Kinder frei und nimm mich dafür als Geisel oder ja, als Gefangener zum Erpressen oder so. Ja, so hat Jesus gesagt, nimm mich als Opfer, lass die anderen frei, lass die Sünder frei. Ja, der Barabbas, der Verbrecher, wurde freigelassen, ganz unverständlich, denn er war wirklich ein schlimmer Bursche. Und Jesus, der Brave, der Gerechte, der die Leute geheilt und befreit hat, wurde eingesperrt und wurde gefesselt und wurde gekreuzigt. Gut, also, jetzt wissen wir, was da war. Und dieses Blut spricht immer für uns, und zwar dann, wenn wir uns darauf berufen. Es kann nicht abgewiesen werden, das ist unmöglich. Das müssen wir ganz fest uns einprägen, weil es zu unseren Gunsten spricht und es wurde erhört. Und wenn wir beten auf dieser Schiene, wenn wir uns auf das Blut Jesu berufen, dann heißt es im Umkehrschluss, dass unsere Gebete eben wegen diesem Blut auch vor Gottes Gnadenthron kommen und seine Ohren erreichen, weil das Blut den Weg aufgemacht hat. So werden dann auch unsere Gebete nicht abgewiesen oder kommen nicht durch, weil das Blut Jesu hat Gottes Gehörgang freigemacht, könnte man so mal sagen. Ja? Ohne Blut ist die Tür zu zum Allerheiligsten. Da darfst du kommen und die Ohren Gottes sind taub ohne dieses Blutopfer. Darum ist es so wichtig, dass wir uns im Gebet nicht nur auf den Namen Jesus, was ja auch sehr wichtig ist, berufen, sondern auch auf dieses Blutopfer. Ja, damit ist die Zahlung geleistet. Und ja, wenn man Zahlung leistet, dann wird auch die Ware geliefert, oder? In der Regel ist es so. Es gibt auch Betrüger, die dann nicht liefern. Das ist wieder was anderes. Aber normal ist es so, wenn du was kaufst und bezahlst, dann kriegst du auch die Ware. Und da ist es auch so. Wenn bezahlt ist, ist bezahlt und dann wird auch die Ware geliefert. In dem Fall unsere Rechtfertigung, vielleicht auch unsere Heilung oder sonst irgendein Segen, den wir eben brauchen, wo wir beten und uns auf diese Zahlung berufen. Weil viele Christen schleichen so als arme Sünder vor Gott auf Knien daher, ob er mir jetzt gnädig ist, ob ich jetzt brav genug war, ob ich jetzt noch irgendwas zur Buße tun muss oder sonst was. Das ist eine Heuchelei. Wir müssen schon das nehmen, was uns diese unverfälschte, vernünftige Milch sagt, dieses Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns, dass das Blut für uns spricht und dass es uns gerecht gesprochen hat. Und das ist für uns, für ein erfolgreiches Gebetsleben, äußerst wichtig. Gut, ist das Blut erhört, dann wird auch dein Gebet erhört. Das müssen wir mit unbedingt hineinnehmen, wenn wir beten, dass wir uns auf das Blutopfer von Jesus berufen. Das Problem ist, dass viele Christen dann auch ein religiöses Erbe, so einen Rucksack mit sich herumtragen. Geistlich gesehen natürlich. Sie waren selber vielleicht oder auch ihre Vorfahren sehr religiös und waren auf Gebote, auf Werke, irgendwelche Rituale, Liturgien, Dogmen, Kirchenzugehörigkeit und so weiter. Und manche sogar auf okkulte Dinge fixiert, wo sie meinen, das könnte ihnen jetzt den Segen bringen. Aber das ist eigentlich, wenn man es ganz genau sagt, der antichristliche Geist. Anstelle von Jesus, anstelle von dem Blut, irgendwas anderes. Und das ist das Gift der ganzen Sache. Und dieses Erbe, dieses religiöse Erbe muss gebrochen werden, damit dieser Rucksack, der die Leute quält, belastet, abfällt. Ja, lass den los, den religiösen Zeug. Da haben sich so viele Leute bekehrt aus dem religiösen Bereich, also ob katholisch oder evangelisch oder sonstigen Religionen, haben sich bekehrt und haben an ihre religiösen Vorstellungen und Verhaltensweisen nicht aus Bosheit oder aus irgendwelchen Gründen, sondern aus dem guten Glauben mit in die Gemeinden der wiedergeborenen Gläubigen mitgebracht. Aber sie haben Sauerteig mit hineingebracht, weil es nicht biblisch ist. Und das blockiert dann oft den Heiligen Geist und blockiert dann oft Gebetserhörungen. Das ist dann schlecht. Da hätten die geistlichen Leiter ein bisschen besser aufpassen müssen. Und dann tauchen Probleme auf in den Gemeinden oder bei Christen und man weiß nicht warum und sagt, ja, ich mach doch eh alles so und so und tu doch niemandem was. Aber man schaut nicht auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist das A und O der ganzen Sache. Ja, und dann wird der Heilige Geist eigentlich gedämpft und der religiöse Sumpf erstickt jegliche Erweckung, ob jetzt die Erweckung in einem einzelnen Menschen oder in einer ganzen Gemeinde oder Region. Religiosität ist das oberste Gift. Und das merkt man oft gar nicht gleich, weil es so ähnlich klingt, weil auch von Jesus geredet wird und weil auch das immer schon so gemacht wurde und weiß man ja gar nichts anderes mehr oder weniger so. Aber das, ja, weiß man nichts anderes, weil, warum? Weil man nicht in die Bibel reinschaut, was wirklich drinsteht. Als ich mich bekehrt habe, und noch nicht einmal bekehrt, ich habe mir da als junger Kerl eine gute Nachrichtbibel, glaube ich, was bestellt und habe das gelesen und irgendwie habe ich gedacht, hey, das ist doch ganz was anderes, wie das, was wir in der Kirche oder im Religionsunterricht gehört haben. Da war der Aha-Effekt da. Und das macht's aus. Gut, eine saudumme Folge dieses religiösen Zeuges ist natürlich auch, dass viele Christen so diese Haltung haben, wenn jemand jetzt nicht gleich geheilt wird oder befreit wird, dann hat er bestimmt irgendeine Sünde begangen, die noch im Verborgenen ist, oder Vorfahrenschuld oder sonstiges Zeug ist da. Darum und werden 1000 Gründe aufgeführt, warum er jetzt nicht geheilt wird. Und nicht der Grund, dass er geheilt wird, weil Jesus seine Leiden getragen hat und weil das Blut für uns spricht. Wir müssen uns auf die Wahrheit stützen. Ja, da ist Offenbarungserkenntnis drüber notwendig und ein Runterreißen von religiösen Vorstellungen und diesem Geist, der da dahinter steckt, dass das nicht bloß Kopfwissen ist, sondern einfach eine vollkommene Herzensüberzeugung, eine Offenbarungserkenntnis. Das Blutopfer reicht aus. Für alles ist es gut genug, weil wenn die Sünde weg ist, ist auch die Folge der Sünde weg, oder? Und das ganze Übel dieser Welt ist die Folge vom Sündenfall. Das müssen wir einfach so sehen können. Die Forderung des Gesetzes ist bezahlt. Gott hat das den Jesus nicht aus Spaß ans Kreuz nageln lassen, sondern eben damit wir freigekauft, erlöst wurden mit dem Lösegeld. Unsere Schuld ist beglichen, der Schuldschein ist zerrissen, sagt Kolosser 2,14. Ja, er ist aus unserer Mitte fortgeschafft. Er ist ans Kreuz genagelt, der Schuldschein, in Form von Jesus. Darum schauen wir auf das Wort, auf die Wahrheit und wir lehnen alles religiöse Zeugs ab, weil es uns nur schaden würde. Durch Glauben sind wir durch Jesu Blut mit Gott versöhnt. Und weil wir versöhnt sind, dürfen wir uns immer auch nahen unserem himmlischen Papa. Und aus dieser Nähe, ja, wir haben nicht eine Fernbeziehung, sondern wir haben eine intime Beziehung zu unserem himmlischen Papa. Ja, er möchte uns so gern umarmen, wenn wir uns ihm nahen. Und wir dürfen uns zu ihm nahen. Jakobus 4,8 sagt, wenn wir uns zu ihm nahen, ihm hinzubewegen, dann naht er sich zu uns. Da kommt er uns schon entgegen und freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Habt nicht eine Fernbeziehung mit Gott, sondern eine persönliche Beziehung in seiner Nähe. Das ist wichtig, gut für dich. Da wirst du immer wieder ermutigt und aufgebaut, aufgefüllt, aufgeladen mit seiner Kraft, mit seiner Gnade. Der Paulus schreibt im Epheserbrief 2,13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus neu geworden. Er schreibt es hier an die Epheser, die ja nicht Juden waren, sondern Heidenchristen sind. Ihr wart fern, ihr wart keine Israeliten, ihr wart keine Juden, ihr wart nicht im Bündnis. Ihr wart fern von Gott. Aber jetzt, sagt er, jetzt aber, durch Jesus, durch sein Blut. Jetzt kommen wir auch dazu, jetzt sind wir neu geworden. Jetzt sind wir eingepfropft worden in diesen Ölbaum, den edlen Ölbaum, und sind dieser Fettigkeit, diesem Öl des Ölbaums teilhaftig geworden. Das ist eine Bildersprache. Wir sind praktisch in den Stammbaum von Jesus eingepfropft. Wir sind Israeliten geworden, wir sind Juden geworden. Die Eingepfropften sind Juden, neutestamentliche Juden. Wir sind eingepfropft und deshalb können wir auch von dem Ölbaum oder werden wir vom Ölbaum versorgt mit diesem Öl. Er hat durch ihn alles mit sich versöhnt, schreibt Kolosser 1,20, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das ist eine Aussage. Gott hat Frieden gemacht zwischen ihm und den Menschen durch dieses Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. So drücke ich das jetzt einfach aus mit meinen eigenen Worten. Wir sind damit vom Zorn Gottes, von der Strafe, vom Gericht befreit, gerettet. Und selbst wenn wir vor das Gericht gestellt werden, dann werden wir freigesprochen, weil der Schuldschein, der gegen uns war, gelöscht ist. Wunderbare Aussage, oder, von Gott? Wunderbare Tatsache, nicht bloß eine Aussage, es ist eine Tatsache. Das ist Fakt. Diesen Fakt beweist Römer 5,9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Wir werden vom Zorn, vom Gericht, am Gerichtstag, der irgendwann kommen wird, da werden wir gerettet. Da müssen wir nicht durch, da werden wir vorher schon zu ihm hingezogen. Wir müssen nicht vors Gericht. Gott ist ein so guter Gott, ein so wunderbarer himmlischer Papa. Er ist auch nicht unser Gegner, wie manche meinen. Oh, das hat er mir nicht gegeben und jenes gibt er mir. Ja, scheinbar ist Gott nicht für mich, scheinbar hat er mich vergessen oder solche dummen Gedanken. Ja, ich weiß, von was ich spreche. Solche Gedanken schießt der Teufel ganz gerne in unseren Kopf, damit wir anfangen zu zweifeln, damit wir nicht sehen, wie gut und wie gnädig das unser Papa ist. Aber er ist so und er ist für uns. Weil wenn er nicht für uns gewesen wäre, dann hätte er seinen Sohn nicht für uns geopfert. Aber er liebt uns und wir sind ihm nicht egal. Und das kannst du für dich nehmen. Ja, nicht so jetzt allgemein, er liebt uns und insgeheim, aber mich liebt, mich liebt er scheinbar nicht, weil ich habe dieses und jenes Problem und da geht es nicht gut und hier ist. Doch, er liebt dich persönlich, wie er jeden anderen auch liebt. Weil für dich persönlich hat er sich geopfert. Ja, wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein, sagt Römer 8,31. Der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, eben. Er wird uns mit ihm auch alles schenken, was wir brauchen. Er gibt uns gerne, er ist für uns. Jeden Segen, den wir brauchen, gibt er uns. Er gibt uns nichts Schlechtes, darf man nicht falsch verstehen. Er gibt uns eine Dinge, wo wir meinen, dass es was Gutes wäre, aber wo er weiß, kannst damit nicht umgehen, dann würde dir eher schaden, dann kriegst du es halt einfach momentan nicht. Kann ja sein, wenn du im Glauben und in der Gerechtigkeit gewachsen bist, dann kriegst du es, weil du damit umgehen kannst. Also Gott ist nicht irgendwie so der Automat und muss alles dir hinschmeißen, was du betest. Aber du kannst es mit ihm aushandeln, ja, weil er ist eine Person. Er ist nicht Automat, nicht ein Roboter, nicht sonst der Computer oder so. Er ist unser Schöpfer Gott, unser himmlischer Papa. Jetzt werden wir nochmal lesen im Römerbrief, Kapitel 5, ab Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wieder so eine ganz tolle Aussage, die hier der Paulus uns gibt. Jetzt kannst du dir mal eine Frage stellen, jeder sich persönlich, bist du ein Sünder? Und dann antwortest du mit Sicherheit aus deinem christlich geschulten Verstand, nein, ich bin ein Gerechter. Und da bist du richtig dran, das stimmt. Aber diese Frage, bin ich ein Sünder, musst du einmal ein bisschen weiterleiten an dein Herz, an deinen inneren Menschen. Das ist überhaupt eine wichtige Sache, weil wenn du es nur im Kopf weißt, ist gut, aber es reicht meistens nicht. Aber welche Antwort gibt dein Herz? Ja, verspürst du in dir drin auch dieses Gerechtsein? Oder verspürst du in dir drin immer noch, ja, Sünde, Sündebewusstsein, vielleicht habe ich ja doch irgendwo irgendwas Schlechtes gemacht oder gedacht oder keine Ahnung was. Oder verspürst einfach noch ein bisschen so eine Verdammnis, dann musst du da noch ein bisschen, ja, dieses Wort der Wahrheit, einen Reinigungsprozess drüber laufen lassen, damit dein Herz voll und ganz gereinigt ist, überzeugt ist von diesem, von dieser Tatsache deiner Rechtfertigung, deiner Sündlosigkeit wegen dem Blutopfer von Jesus. Wir haben ja gerade im Vers 8, glaube ich, war es gelesen, als wir noch Sünder waren, ja, als wir noch Sünder waren, haben wir gelesen. Das heißt, im Umkehrschluss, wir sind jetzt keine mehr. Das sagt es aus. Jetzt sind wir keine Sünder mehr. Wir waren welche, ja, aber jetzt sind wir keine mehr. Von den Werken her kann es schon sein, dass du die eine oder andere Sünde irgendwie, irgendwann immer wieder mal begehst. Das ist möglich. Aber da gibt es immer wieder auch Vergebung. Aber die Werke sind es nicht, die dich gerecht gemacht haben, sondern das Blut hat dich gerecht gemacht. Und diese Offenbarung, dass du kein Sünder mehr bist, in deinem Herzen, das ist so wichtig. Das hat so riesige Auswirkungen auf dein Gebetsleben, auf dein Glaubensleben. Das öffnet den Kanal, dass die Segnungen Gottes immer mehr zu dir fließen können. Der Jakobus sagt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Da sehen wir, ein Gerechter, wenn betet. Einer, der Offenbarungen darüber hat, dass er ein Gerechter ist. Ja, das Gebet eines Sünders, das vermag irgendwo nicht viel. Höchstens, dass er eine Buße tut, dass er gerettet wird. Ja, das ist das Gebet des Sünders. Aber dann bist du ein Gerechter. Und wenn du das weißt, dass du gerecht bist, dann hat dein Gebet eine große Auswirkung. Es gibt eine erweiterte Übersetzung dieses Verses und das heißt es, eines gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Es macht große Kraft verfügbar. Also ein ernstliches Gebet. Nicht jetzt so, ja, 5 Verse aufgesagt, so bin ich fertig, sondern einfach ernstlich mit einer Sache zu Gott hintreten und beten, dann macht es große Kraft verfügbar, die Kraft, die notwendig ist, um die Erhörung zu bekommen. Halleluja! Und das ist das Gebet eines Gerechten, eines Glaubenden. Und da müssen wir überzeugt sein davon. Und da lassen wir uns vom Wort Gottes überzeugen, dass du als wiedergeborener Christ vollkommen gerecht gestellt bist, weil Lösegeld für dich bezahlt wurde. Dann kannst du ohne Sündenbewusstsein und ohne Verdammnis vor deinem Gott stehen. Und dein Herz verurteilt dich nicht mehr. Und damit hast du Freimütigkeit im Gebet, sagt ja 1. Johannes 3, 21. Und diese Freimütigkeit, diese, Hallo Papa, hier bin ich, diese Freimütigkeit, nicht diese, ja, duckmausende Sündhaftigkeit, ich weiß nicht, ob ich was kriege, ob ich überhaupt kommen darf oder so. Die ist dann weg und deine Gebete werden gehört, deine Gebete werden erhört und du glaubst ihm und er gibt dir. Das ist unser Vorrecht als geliebte Gotteskinder, dass wir vor dem liebenden Papa stehen können und bitten dürfen, weil wir uns auf dieses Blutopfer Jesu einfach berufen. Das ist unser Recht, das Vorrecht oder Recht. Wir haben als Himmelsbürger auch Bürgerrechte des Himmels empfangen. Du kannst den Philipper 3,20 nachlesen. Und eines dieser Rechte ist eben einfach, dass wir hinzutreten zum Thron der Gnade, dass wir bitten dürfen, dass wir empfangen dürfen. Und das ist eine feine Sache. Gott hat uns das Recht gegeben und er wird unser Recht auch aus. Ja, sagt ganz deutlich, sagt Jesus, ich sage euch, dass der Vater euer Recht ohne Verzug ausführen wird. Lukas 18,8. Ja, ein Recht, zum Beispiel auf Heilung, auf Befreiung, auf irgendeinen Segen, den du brauchst, weil Jesus dieses Recht für dich und für mich erkauft hat. So, und da komme ich jetzt zum Ende. Ich lege noch ein Bekenntnis hinten drauf als Beispiel, weil Bekenntnisse des Glaubens sind eine wichtige Sache. Und da kannst du vielleicht so oder so ähnlich brechen und bekennen im Glauben. Für meine Errettung, Befreiung und Heilung wurde im Himmel bezahlt. Es wurde mit dem Blut Jesu bezahlt. Meine Sündenschuld ist getilgt. Ich glaube es und deshalb ist mir vergeben und ich werde jetzt befreit, geheilt und gesegnet. Alle Verheißungen Gottes erfüllen sich in meinem Leben. Es geschehen Durchbrüche des Segens in meinem Leben. Das ist mein Erbe in Christus und mein Vater führt mein Recht auch aus. So zum Beispiel. Weil wir haben einen guten Gott, einen liebenden Papa und wir haben einen liebenden Jesus, der sich für uns nicht zu schade war und hat sich für uns geopfert, obwohl wir dreckige, schmutzige Sünder waren, hat er sich mit seinem Blut für uns verbürgt, hat bezahlt, dann sind wir jetzt keine Sünder mehr, wir waren welche und jetzt sind wir gerechte, heilige, reine, geliebte Gotteskinder. Ein Gott liebt die Menschen. Er hat sie ja geschaffen, weil er sie liebt oder dass er Gemeinschaft haben kann. Ja, ihm ähnlich, hat er gesagt, ich mache den Menschen mir, also zum Bilde, mir ähnlich. Ja, und das ist eine gute Sache. Mit Adam ging Gott spazieren im Paradies. Daran sehen wir wieder, er möchte gerne mit dir und mit mir, mit uns Gemeinschaft haben. Und darum brauchst du da nicht irgendwo denken, ob ich da kommen kann oder ob er Zeit hat für mich. Er wartet auf dich. Also nimm du dir die Zeit. Er hat Zeit. An Gottes Zeit liegt es nicht. Wir haben oft das Problem, dass wir uns die Zeit nicht nehmen, weil dieses und jenes und anderes noch so wichtig ist. Und ja, ich höre jetzt auf, machen wir Lobpreise, wir haben einen Grund, den Herrn zu preisen.